Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Adrian Daub.
Ja, und Adrian Daub ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft im amerikanischen Stanford. Und mit ihm möchte ich sprechen über Chöre, und zwar Chöre in Hollywood-Blockbustern. Also da wird ja häufig sehr dramatisch gesungen, in Filmen wie Herr der Ringe beispielsweise oder erst kürzlich im Marvel-Teil Black Widow. Und es klingt dann sehr beeindruckend und man denkt, da hört man Latein, im Zweifel auch mal Tibetisch oder Sanskrit. Aber Herr Daub, Sie haben ganz genau hingehört und dem ist gar nicht so. Das sind eher Fantasiesprachen, oder?
Ja, selbst wenn es real existierende Sprachen sind, sind es häufig Versionen, die ein Muttersprachler nicht als solche erkennen würde. Also die nicht irgendwie jetzt Sinn ergeben oder sowas.
Ja, Lateinisch Muttersprachler gibt es ja eher selten. Ist das dann irgendwie besonders Kraut und Rüben? Und wenn man sich auskennt, wäre man entsetzt?
In vielen Fällen schon. Also ich habe auch bei meinen Recherchen, bei meiner Forschung auch Beispiele gefunden, wo man sich sehr genau an eine Textgrundlage gehalten hat. Aber generell muss man sagen, ist die menschliche Stimme und somit die menschliche Sprache in diesen Szenen natürlich eher noch ein weiteres Instrument. Was die sagt, ist eigentlich weniger wichtig, als dass sie irgendwie was transportiert. Tiefe, irgendwas Klassisches, Ernst, Heldentum, irgendwie sowas halt. Aber dass man das da Pause drückt und genau hinhört, ist nicht vorgesehen.
Und in Ihrem Text, da zitieren Sie auch Schopenhauer, der sagt, man sollte gar nicht auf die Worte achten, es sei sogar besser, sie nicht zu verstehen. Sehen Sie das auch so?
Er sagt halt, dass das Singen, wenn die Sprache einen vom Zuhören ablenkt, dann ist man wieder in der Welt der Vorstellung, nicht der Welt des Willens, die ihm besonders wichtig war. Also ich glaube nicht, dass er sagt, man muss es so machen, aber er sagt, nur dann hat Musik, sag ich mal, eine Berechtigung darüber hinaus, was sie an, heute sagen, informationellem Gehalt zu transportieren vermag.
Das heißt, diese Chöre sind eigentlich Musik und transportieren keine Informationen?
Naja, darum geht es in meinem Artikel, dass sie es natürlich eigentlich doch tun. Also erstens, der Klang dieser verschiedenen Sprachen soll natürlich irgendetwas vermitteln. Aber das ist nicht der Gehalt der Wörter. Nicht? Also wenn man den Herrn der Ringe als Beispiel nimmt, die Tatsache, dass da auf Elfisch und Orkisch gesungen wird oder auch manchmal einfach gebrüllt wird, natürlich könnte ein Tolkien-Freak da mit einem Wörterbuch wahrscheinlich sitzen und das ausklamüsern, und die scheinen tatsächlich grammatikalisch korrekt zu sein. Da war Peter Jackson und seine Crew waren da sehr obsessiv. Aber es geht darum zu zeigen, wie viel Tiefe diese Welt hat, wie dass man das nicht, also dass da verschiedene Sprachen existieren. Man soll sich, es ist eine Einladung, sich dieser Welt zu verlieren, eben durch die Magie der Sprache. Dadurch ist gerade das Polyglotte am Herrn der Ringe, dass man eben nicht immer Latein, 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 sondern dass da in, glaube ich, vier verschiedenen Sprachen gesungen wird, die allesamt erfunden sind. Da ist eine Bedeutung dahinter, da ist ein Signal dahinter. Und das Signal sagt, das ist eine komplexe Welt, die so real wie nur möglich für euch werden soll und auf die ihr euch einlassen müsst.
Das klingt ja, sag ich mal, sehr durchdacht, sehr charmant und auch so, als wolle man für den Zuschauer da wirklich nochmal eine neue Welt eröffnen. Aber Sie haben ja auch Fälle recherchiert, wo dann am Ende beispielsweise in Zulu gesungen wurde, beim Lion King, glaube ich, war es. Genau. Und das ist in einer ganz anderen, spielt in einer ganz anderen Ecke von Afrika. Das ist ja so ein bisschen herablassend und die Menschen vielleicht nicht ernst nehmend, habe ich dann an der Stelle gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist immer eine andere Frage. Also wer sich wie Tolkien eben selber Sprachen ausdenkt, da tritt man keinem auf die Füße. Aber genau, wenn echte Sprachen verwendet werden, wird einerseits eben immer davon ausgegangen, dass der Zuschauer nicht diese Sprache nicht verstehen soll. Nicht? Also die erste Szene des Königs der Löwen wendet sich nicht an Sprecher von Zulu, sondern einfach an ein amerikanisches Publikum, und zwar ein amerikanisches Publikum, von dem angenommen wird, dass es diese Sprache nicht spricht. Amerika ist ein großes Land. Es haben sicherlich viele Menschen drin gesessen, die das verstanden haben, für die das erstmal irrittierend war. Ne? Nach dem Prinzip, wo befinden wir uns jetzt? Das ist eigentlich sehr verwirrend für mich und so weiter. Aber die haben dann eben in dem Moment merken müssen, dass sie nicht gemeint sind. Nicht? Dass sozusagen, was sie verstehen konnten, eigentlich als unverständlich und mysteriös und fremd markiert war.
Und andererseits zum Beispiel der Regisseur Jordan Peele, der hat in Get Out sehr genau darauf geachtet, welche Sprache er verwendet und doch ganz dezidiert sein Publikum adressiert an der Stelle.
Genau, das hat ein Komponist mich darauf hingewiesen, was das für eine interessante, weil das fast eine Replik auf den König der Löwen darstellt. Jordan Peele hat mit seinem Komponisten tatsächlich beschlossen, einen Chor auf Swahili singen zu lassen. Und die Bedeutung, das haben die auch beide erklärt, ist eben die, dass die meisten, aber nicht alle, Zuschauer das nicht verstehen werden. Aber ganz wichtig, dass eben die Figur selber, dieses jungen Mannes, der eben in eine wirklich gefährliche Situation gerät, ich will jetzt nicht zu viel sagen für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, dass der sozusagen auch den Soundtrack nicht hören kann und deswegen nicht versteht, was ihm da passieren könnte. Und das heißt also, dass das Nicht-Verstehen plötzlich zum Problem erklärt wird. Und umgekehrt, dass wenn man da sitzt und eben die betreffende Sprache kann, dass man dann sozusagen schmunzeln kann und sagen, aha, ja, der Komponist gibt mir schon einen Wink, dass das hier mit dieser Familienfeier irgendwie in den Suburbs nicht so gut gehen wird.
Ne? Nicht ganz so entspannt, wie man sich das vorstellen könnte.
Genau.
Es ist ja so, Sie haben ja auch recherchiert, dass es schon so eine Art Renaissance der Chöre gibt. Also wurde ja schon immer gesungen in Hollywood-Blockbustern. Nur früher hat man noch ein bisschen mehr Sorgfalt darauf verwendet, wenn ich sie richtig verstehe, hat auch mehr echte Menschen singen lassen. Heute spart man da an vielen Stellen, aber dennoch will man nicht darauf verzichten. Warum ist das so wichtig?
Ja, also ich habe da mehrere Komponisten zu befragt. Einer sagte sehr schön, die menschliche Stimme, auf die reagieren wir halt anders, als Zuschauer, als Zuhörer. Und insofern ist sie nicht wie jedes andere Instrument. Und es stimmt, dass sagen wir in der Hochzeit Hollywoods natürlich viel, da gab es, also da wurden an vollbeschäftigte Chöre saßen in den Studios und sowas. Das gibt es heute nicht mehr. Ja, was ich frappierend fand bei meiner Forschung, ist, dass eben, obwohl das alles mit Computer natürlich heute relativ einwandfrei möglich ist, dass zumindest im Filmbereich wirklich noch ganz stark und ganz gerne mit vielen menschlichen Stimmen gearbeitet wird. Und da scheint es zwei Gründe für zu geben. Die eine ist einfach, dass die Komponisten halt von Haus aus das gewöhnt sind. Das sind im Grunde genommen relativ klassisch orientierte Menschen, die eben halt die Arbeit mit Musikern schätzen. Und zweitens scheint dahinter zu stehen, dass zumindest in den USA und im Vereinigten Königreich es doch relativ starke Gewerkschaften für Sänger gibt und es mehr kostet, eine Stimme zu dubeln, also einfach zwei, dreimal zu verwenden, als einfach zwei, drei Leute einzustellen, die zusammen singen. Das heißt, es gibt da sowohl wirtschaftliche Motive für, als auch künstlerische.
Und wenn dann die häufig ja sehr gut ausgebildeten Sänger und Sängerinnen merken, dass sie Unfug singen müssen, dann sagen die Komponisten, haben wir jetzt aber keine Zeit, das zu ändern, sing das mal. Das fand ich auch ganz bestürzend.
Die Sänger machen sich da keine Illusionen und sagen erst gar nichts. Also jeder Sänger, mit dem ich gesprochen habe, hat mir Geschichten erzählt, wo sie also irgendwie sich um die richtige russische Aussprache bemüht haben und dann irgendwie gemerkt haben, das bedeutet ja gar nichts. Oder in einem Fall sogar im Englischen, wo ihnen bei einem Soundtrack auffiel, dass der Text auf der Freiheitsstatue falsch zitiert war. Und die haben gesagt, na gut, wir haben jetzt noch 4 Stunden im Studio, wir reden denen jetzt nicht rein. Na, es ist schon was sehr Lustiges. Es ist Professionalismus und eine gewisse Stümperhaftigkeit und absoluter Kommerz einfach auf einem. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Wie erklären Sie sich eigentlich, oder ist das vielleicht auch nur mein Eindruck, dass es doch eher Science-Fiction-Filme sind, die getragen werden von Chören, so in romantischen Komödien? Da kommt man ganz prima ohne diesen dramatischen Gesang aus.
Es ist eine Art, sag ich mal, eine epische Breite zu signalisieren. Ne? Und ich denke, auch dadurch erklären sich so ein bisschen diese Wellen. Sie haben das ja vorhin angesprochen. Chöre haben in Hollywood nie ganz gefehlt, aber es gibt sicherlich Zeiten, in denen sie häufiger verwendet werden. Ein Beispiel zu nennen, wo es relativ wenige gab, aber dafür sehr, sehr wichtige, wären die 70er. Nicht? Und das ist natürlich auch die Zeit von New Hollywood. Da hat New Hollywood andere Geschichten erzählt. Da waren keine Western, wo 80 Wagen über die Prärie rollten oder Charlton Heston vor irgendwelchen massiven Kulissen stand. Nicht? Wenn man bei einem Bibel-Epos nicht nach dem Chor greift, hat man es falsch gemacht. Aber wenn man irgendwie eine kleine Geschichte über zwei Teenager in den Badlands von North Dakota erzählen möchte, dann bietet sich natürlich eine Gitarre an, statt irgendwie da 40 Sänger einzuladen.
Kann man kurz selber singen. In welcher Phase? Aber jetzt sind wir definitiv in der Chorphase wieder. Warum? Weil die Zeiten auch eher schlechter sind und wir brauchen so ein bisschen Bombastokino?
Ja, ich denke, ein Teil davon ist sicherlich einfach, dass durch solche Sachen wie Herrn der Ringe, Fluch der Karibik, die Marvel-Filme einfach ein gewisser Maximalismus da ist. Es gibt so eine Art Mid-Range-Blockbuster, ne, der so, was weiß ich, ein Budget von 50 bis 80 Millionen Dollar hat und irgendwie so ein, zwei Leute drin hat, die man schon kennt, aber sonst eigentlich Unbekannte, der nicht mehr gemacht wird. Das sind alles Mega-Blockbuster, was jetzt gemacht wird. Und die Filmindustrie, muss man dazu sagen, will natürlich gerade jetzt einen wieder ins Kino locken. Und ein reduzierter Sound, sagen wir mal dezent, mit irgendeinem Banjo, das da mitspielt, ist dann nicht, das ist kein nicht Grund genug, um jemanden von der Couch oder von Netflix oder von HBO rauszuholen und zu sagen, komm doch mal ins Kino, da ist richtig mal ein richtiges Hollywood-Sound. Nicht? Also ich denke, es hat auch damit zu tun.
Und der neue Bond, der jetzt diese Woche in Deutschland anläuft, der hat ja in der Regel keine Chöre, der hat immer gleich einen eigenen Song. Das ist dann wahrscheinlich genau. Ganz weit oben.
James Bond ist was ganz Eigenes. Ich habe auch überlegt, als ich den Artikel geschrieben habe, ob ich mich an eine einzige menschliche Stimme außerhalb der Songs in den James Bond-Filmen erinnern kann. Ich glaube es tatsächlich nicht. Es ist so, die Stimme in den James Bond-Filmen war immer reduziert auf diese seltsamen 3 Minuten kurz nach der ersten Szene, dieser seltsame Titelvorspann, in dem ja sowieso die ganzen Regeln, die im Film sonst gelten, ja irgendwie außer Kraft gesetzt sind. Das ist also der Moment, in dem die Story erstmal aufhört und irgendwie so komische, so ein bisschen so Bildschirmschoner-mäßige Bilder vor einem herflimmern. Es ist auch der Moment, in dem Frauen viel häufiger zu Wort kommen als sonst in den Filmen. Also das gehört Shirley Bassey und nicht Sean Connery. Und es ist eben auch der Moment der menschlichen Stimme. Sonst ist wirklich ganz stark so Big Band Jazz, der ja auch, ich meine, das James Bond-Thema ist so ein bisschen so Surfrock plus Big Band Jazz. Und Big Band ist ja auch ein Genre, das, sag ich mal, nicht für die menschliche Stimme, glaube ich, gemacht war.
Herr Daub, vielleicht abschließend gefragt, Sie haben sich durch so viele Hollywood-Blockbuster-Chöre, früher, alte, Neuzeit, Frühzeit gehört. Gibt es einen, wo Sie sagen würden, der ist so grandios, das muss man hören und da singen die auch mehr oder weniger richtig?
Also ich finde einen Soundtrack, der wirklich da beeindruckend ist, erstens aufgrund der Vielfältigkeit und zweitens aufgrund der Aufnahmepraxis ist Herr der Ringe, weil erstens natürlich wirklich Chöre ganz viel machen dürfen, was sie sonst auf, sag ich mal, in Soundtracks nicht so häufig dürfen. Also brüllen, flüstern und so weiter, das wird alles ausgenutzt, was die menschliche Stimme so kann. Also Howard Shore hat einfach Spaß mit der menschlichen Stimme. Und was auch interessant ist für mich jetzt als Historiker, ist eben, dass es tatsächlich nach einem ziemlich alten Prinzip aufgenommen wurde. Nicht? Also das wurde zum Teil, das Orchester und der Chor waren in derselben Location. Also das war und der Librettist, also die Librettistin schrieben tatsächlich irgendwelche Texte auf Elfisch, so hinter den Szenen, so ein bisschen wie eine Schikaneda für Mozart. Also das ist wirklich da wurde nochmal ein ganz klassisches Schöpfungsprinzip irgendwie nochmal bemüht, um eben einen absolut modernen Hollywood-Blockbuster mit einem Sound zu versehen.
Also die perfekte Symbiose von Hoch- und Popkultur an der Stelle.
Genau.
Sagt Adrian Daub. Und das war dann auch schon der Corso-Podcast für heute mit Susanne Durweg und
Adrian Daub.
Corso. Kunst und Pop.